Das ist der Zukunftshelden-Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden-Podcast. Mein Gast heute ist der Sven. Und wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht, dann ist er Vater und Hausmann. Und über das reden wir heute. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit.
Hallo Ben, merci vielmals.
Ich habe gesagt, du bist so in zwei Rollen und beide Rollen sind irgendwie nicht so ganz alltäglich. Also für dich sind sie total normal, aber für die meisten glaube ich nicht so ganz alltäglich. Aber ganz am Anfang, weißt du noch, was du hast werden als Kind?
Boah, das ist schon schwierig. Ich probiere mich dort immer wieder daran zurückzuerinnern, wo mein Weg mal her will. Und ich weiss es gar nicht mehr. Also wahrscheinlich so die gleichen Kindheitsträume wie jeder, irgendwie Astronaut und Feuerwehrmann. Und dann irgendwann wird es realistischer und man entscheidet sich für einen Weg. Und ja, aber wirklich was genau, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich muss sicher nicht das, was ich heute mache. Also das hätte ich mir nie geträumt oder nie vorgestellt, das wollte ich werden.
Also auch nicht Fußballprofi, der jetzt irgendwie naheliegend wäre oder nach dem Schiri?
Nein, gar nicht. Also ich habe immer schon gerne Fußball gehabt, auch gerne Fußball gespielt. Aber es war jetzt nie so gewesen, dass ich die Idee oder die Vorstellung hatte, ich werde mal Fußballprofi oder ich habe mal einen Job, der mit Fußball zu tun hat. Und das hat sich dann eigentlich ergeben durch die Leidenschaft, die mich verbindet mit dem Sport und die ich gerne habe. Aber jetzt nie so, dass der wirklich der Wunsch wäre, so explizit vorhanden gewesen.
Und irgendwie, oder irgendwann ist es dann gleich um die Berufswahl gegangen, wo du hast müssen entscheiden müssen oder dürfen entscheiden für einen Job. Wie ist das denn vor sich gegangen?
Ja, es war ein relativ schwieriger Prozess gewesen, aufgrund auch von meinem familiären Hintergrund. Und meine Geschwister haben auch so ein bisschen den akademischen Weg eingeschlagen. Und bei mir ist einfach lange so ein bisschen auch Motivationsprobleme gehabt in der Schule. Und bin nie so, habe nie so vorwärts gemacht, wie ich jetzt soll und wahrscheinlich auch können. Und es war für mich relativ klar gewesen, es wird nicht akademischen Weg geben. Und dann bin ich diverse Jobs schnuppern, in der Realschule dann noch und so, was könnte werden. Und habe mich dann relativ schnell für eine Detailhandel entschieden. Weil mir einfach so die Zusammenarbeit mit den Leuten und unter den Leuten sein sehr gefallen hat. Und habe mich dann entschieden, auf diesen Weg oder diesen Weg mal anzufangen.
Und das hast du aber dann auch gemacht, also du hast einen Eingeschlag gut gemacht.
Das habe ich dann gemacht, genau, ich habe dann die Lehre gemacht, habe dann die Lehre auch abgeschlossen und habe dann auch noch auf diesem Beruf gearbeitet. Und es war schon sehr eine schöne Zeit gewesen. Sehr, sehr viel gelernt und sehr viele coole Menschen lernen kennen dort. Und habe aber gleich gemerkt, dass es irgendwie nicht so meine Zukunft kann sein. Auch schon ein bisschen aus dem Grund mit meinem jetzigen Job als Fußballschiedsrichter, wo immer mehr bergauf gegangen ist, wo dann so ein bisschen von Konflikt sie auftaucht, mit Samstag arbeiten im Laden, aber gleichzeitig sollst du am Samstag auf dem Schubplatz stehen. Und dann ist dort irgendwie so, wie die Mal müssen entscheiden, was willst du, was ist dir wichtiger. Und für mich ist dort relativ klar gewesen, ich will weitermachen auf dem Fußballplatz. Und das mit dem Verkauf habe ich eh nicht so Zukunft gesehen und habe mich dort dann entschieden, halt mich ein bisschen umzuorientieren, dass ich den Fokus besser auf den Fußball legen kann.
Und eben, du sagst, der Schiedsrichterprozess oder Schiedsrichter zu werden, das passiert nicht von heute auf morgen. Also Schiri ist man vielleicht mal, aber wenn man jetzt in eine höhere oder höhere Liga will, das ist schon früh, also das hat schon früh angefangen.
Ja, das ist etwas, das mit 15 habe ich die Grundausbildung gemacht dann. Und das ist auch der gängige Weg für in der Schweiz für Schiedsrichter zu werden. Man macht mal Grundausbildung, dann fährt man bei den Junioren C, eigentlich bei der untersten Klasse an mit Spielleitung und arbeitet sich dann wie durch jede Liga auf. Und auch dort auch wieder einen Moment gebraucht, wie überall ein bisschen in meinem Leben. Ich habe lange noch nebenan geschuttet und das hat mich mehr erfüllt als die Schiedsrichterei. Und irgendwann habe ich auch dort Leute lernen kennen, die mich dann mitgezogen haben, gemeinsame Trainings, Anlässe, wo ich auch andere Leute dürfen lernen kennen, die dann gemerkt haben, oh, der Bub könnte noch ein bisschen Potenzial haben. Und durch das bin ich dann so ein bisschen in ein Förderprogramm reingekommen, aber du ja, du, es braucht lang. Also du fährst wirklich in die unterste Liga an und dann geht es Schritt für Schritt die Liga darauf, bis du mal, sag jetzt mal, in der zweiten Liga bist, in der Region und merkst, hey, cool, jetzt hast du gleich schon etwas erreicht und ja, wo du musst sagen, vielleicht im Schutten wäre das hier das Maximum und der Schiedsrichter liegt halt dann plötzlich noch ein bisschen mehr drin.
Und dann warst du im Verkauf gewesen, du hast gemerkt, ja, es mit der möglichen Schiri-Karriere geht es vielleicht nicht so harmonisch her und hast dann irgendetwas anderes noch anfangen machen oder ins Auge fassen.
Ja, genau, ja, so, also das Hauptproblem war ja, es ist jetzt recht zu reden, wenn du weiterkommen musst, du musst verfügbar sein. Das ist heute auch noch so. Also du kannst nicht sagen, ja, ich bin Schiedsrichter, aber ich pfeife dann nur immer am Mittwoch am Abend. Dann pfeifst du relativ wenig. Sondern es heisst einfach, Samstag sind die meisten Matches, also musst du am Samstag können pfeifen. Und das ist halt relativ schwierig gewesen mit dem Verkauf, weil das halt auch im Verkauf einer der stärksten Tage ist. Und dort grundsätzlich kann ich einfach so machen, freinen oder einfach jede Woche freinen. Und darum habe ich mich dort dann entschieden, ein bisschen umzuorganisieren und zu umorientieren beruflich und dann so ein bisschen in Bereich Marketing überschillen und habe mich dort dann ein bisschen umschulen mit Weiterbildung und mit Praktikum, wo ich dann wirklich halt ins Büro gewechselt habe.
Das würdest du sagen, ist hilfreich gewesen auch für deine weitere Karriere?
Definitiv. Das ist etwas vom Entscheidendsten gewesen. Einfach geregelte Arbeitszeiten zu haben, das heisst so ein bisschen 9-to-5, du kannst um 5 Uhr kannst du Feierabend machen, du kannst dein Training gehen, du bist am Wochenende voll verfügbar, um für die Matches zu machen und dort hat meine Karriere dann als Fußballschiedsrichter nochmal einen Sprung vorwärts gemacht, ich bin dort noch schneller, noch weitergekommen, genau.
Irgendwann bist du dann Vater geworden auch, also da hast du einen Job gehabt. Du bist Vater geworden und bist noch Schiedsrichter gewesen, der eben mehr ist als, klingt ja immer auch so ein bisschen nach Hobby bis zu einem gewissen, ist ja nicht ein Vollzeitberuf und das sind so die drei Sachen irgendwo im Raum gestanden.
Ja, genau, es ist eigentlich, ja dort, 80% ist es gewesen, habe ich gearbeitet, bin nebendran, dann zumal noch in der dritthöchsten Liga unterwegs gewesen als Schiri, also Promotion League. Schon relativ intensiv gewesen, wir haben relativ viele Trainings absolviert, um auf diesem Fitnesslevel zu sein, auch sonst relativ viel gearbeitet, jedes Wochenende irgendwo in der Schweiz schon, also es war nicht mehr regional gewesen, sondern es war wirklich die Matches, es war schon in der ganzen Schweiz gewesen, durch die Schweiz durchgereist und die Matches gemacht und ja, die Kinder sind dann auf die Welt gekommen, wo ich nachher auch im Winter aufgestiegen bin in die Challenge League, also in professionellen Fußball. Und dann habe ich gemerkt, ui, jetzt wird es eng, jetzt ist wirklich, ist es nochmal intensiver vom Pfeifen, nochmal mehr Ansprüche an mich, an meine Leistung auf dem Platz, plus noch daheim, wo auch relativ viel wird ändern und noch der Job. Und das ist rückblickend, ist das schnell sehr, sehr eine happige Zeit gewesen. Ja.
Was hast oder was habt ihr in dieser Zeit dann gemacht? Das bist ja du und deine Frau, irgendwie muss man muss einen Entscheid treffen und irgendwo einen Weg gehen dort.
Ja, man muss als erstes mal funktionieren und dann solltest halt irgendwie gleich noch einen Moment finden, zum reflektieren und schnell überlegen, hey, wo will ich her? Wo will meine Frau her? Wo wollen wir zusammen her als Familie? Und ich hatte das Glück gehabt, wenn man es so darf sagen, dass meine Frau, mir relativ schnell gesagt hat, sie würde gerne auch noch ein bisschen weiterkommen im Job. Und durch das war so klar gewesen, dass für sie das schwierig ist, wenn sie nur niedrig Prozent geschafft nebendran, also mit 20% oder 40%. Und bei mir war es so ein bisschen wie der Punkt gewesen, ich war in meinem Job nicht 100% glücklich gewesen, wie man gewusst, ich will gerne noch etwas anderes machen. Ich war nicht bis zu meiner Pensionierung irgendwo im Marketingverkauf tätig gewesen. Und habe dort dann auch gesagt, hey, look, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, daheim zu sein und dass sie kann arbeiten nebendran. Und wir haben das dann auch ausprobieren. Und jetzt rückblickend sehr mutiger Schritt, auch für mich, wirklich halt ins kalte Wasser zu springen. Aber jetzt etwas vom Besten, was ich machen konnte. Vor 3 Jahren ist das jetzt mittlerweile her, ja.
Ja, es ist irgendwo ein Karrierebruch im Sinn von einer linearen, sauberen Karriere, von einem sauberen Lebenslauf. Und du hast auch nicht gewusst, ob du diesen Weg eben wirklich in die Superliga, in die höchste Schweizer Liga wird führen.
Nein, das weisst du nie. Das ist im Sport sowieso. Es ist abhängig von einerseits von dir selber, von deiner körperlichen Verfassung. Bist du verletzt, bist du fit, bist du bereit. Und andererseits so, hast du einfach sehr viele Sachen, die du nicht kannst beeinflussen und wo du einfach musst auf dich zukommen. Aber für mich war es wie klar gewesen, ich wollte 100% auf die Karte setzen. Ich wollte es probieren. Wenn es klappt, super. Und wenn es halt nicht würde klappen, habe ich alles dafür gegeben und kann dann rückblickend für mich sagen, hey, schau, ich habe alles gemacht, was ich musste, um das zu ermöglichen. Und das war so aus meiner Sicht der entscheidende Punkt gewesen, dass ich dort stehe, wo ich jetzt heute stehe.
Das hat eben dazu geführt, dass ihr euch für das habt entschieden und somit ohne Rollentausch gemacht, raus aus dieser klassischen, immer noch klassischen Rolle, wo du plötzlich bist daheim gsi. Und deine Frau ist arbeiten. Und wie ist jetzt das vielleicht auch so als Blick? Du erlebst das, wie reden Leute mit dir oder wie nehmen Leute das wahr, wenn du, ich sage es mal, einfach Hausmann bist?
Ja, man wird grundsätzlich mal sehr komisch angeschaut, heute immer noch. Und auch so im Feedback am Anfang, im ersten Moment von einem Gespräch, Hausmann, wirklich, so ein bisschen, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, herablassend und so ein bisschen fragend, ist das die Ernst und ist kein Job mehr sonst. Und merke aber auch, wenn du nachher ein bisschen ins Gespräch kommst und das ein bisschen anfängst zu erklären, dass auch extrem viel Bewunderung da ist und die Leute das mutig finden, das cool finden, dass man das so macht und dass es doch auch immer wie selbstverständlicher wird, dass eben, dass man das Rollmodell mal kehren kann und mal so kann leben und dass das eine gute Entscheidung ist. Und es gibt immer mehr Leute, die das machen und da höre ich auch immer mehr positives Feedback. Ja. Aber so der erste Moment, wenn du jemandem begegnest und ihm das sagst, ist immer so, okay, und sonst machst du nichts. So ein bisschen wie, ja, das ist ja nichts, du bist ja nur daheim und arbeiten, kein Thema und so ein bisschen. Das ist immer so, in vielen Köpfen der Leute, du musst doch einen Job haben, du musst doch etwas arbeiten. Und dann kannst du schon noch ein bisschen Teilzeit daheim zu den Kindern schauen, aber du musst doch primär mal einen Job haben. Und das ist so ein bisschen, ja, das Spezielle, was ich manchmal, was mich heute immer noch überrascht, dass das immer noch in sehr vielen Köpfen so fixiert ist.
Überrascht, du hast sie manchmal schon gestört oder gestresst oder einfach überrascht?
Nein, mehr überrascht, gestört. Nicht unbedingt, weil ich ja gewusst, was wir machen, dass wir daran glauben, dass unser Plan oder unser Familienmodell so funktioniert. Und ich war auch überzeugt von dem. Und es ist ja nicht, wenn ich den Leuten erklärt habe, dass ich nebenan Fußballschiedsrichter bin und mal erklärt habe, was das für Aufwand ist und was ich dort alles mache, ist es sofort gekommen, ah ja, okay, du bist nicht nur daheim, sondern du machst ja nebenan noch etwas.
Eben, und Fußballschiedsrichter sein oder Profifußballschiedsrichter sein, heisst eben nicht nur Samstag oder am Sonntag oder irgendwann in der Woche an einem Match fahren, auf einem Platz stehen und den Match pfeifen, sondern da steckt noch viel mehr dahinter. Und vielleicht können wir uns mal so ungefähr eine Woche anschauen oder was in so einer Woche alles passiert, weil das ist eben mehr als nur ein Match.
Ja, es ist viel mehr. Also es ist arbeitsstundenmässig ist es noch schwierig zu einschätzen. Es ist ja, die Leute fragen mich immer, wie viel Prozent ist das? Und ich sage, du schaffst jeden Tag, bist du eigentlich so zwei, manchmal drei Stunden, bist du für das dran. Es ist nicht immer am Stück. Es ist manchmal, hast du mal eine halbe Stunde, wo du ein Match vorbereitest oder nachbearbeitest. Aber was sicher ein grosser Teil sind Trainings. Und da reden wir eigentlich von anderthalb bis zwei Stunden täglich, wo du dort investierst oder wo ich dran bin mit Training, sei das für mich alleine, sei das in einer Gruppe, sei das mit einem Personal Trainer, wo man wirklich spezifische Sachen trainieren. Und nachher ist schon die ganze Geschichte von Matchvorbereitung. Also wir können nicht einfach auf den Platz oder am Matchort herfahren, auf den Platz stehen und dann pfeifen wir mal an und schauen, was passiert, sondern es ist wirklich es ist eine Vorbereitung dahinter. Man analysiert die zwei Mannschaften, die man hat, die Spieler, die man auf dem Platz hat, man setzt sich mit dem auseinander, überlegt sich, was kann passieren heute, was haben wir für einen Matchplan, wie wollen wir das Spiel leiten. Und das ist auch ein grosser Teil, wo meistens so ein bis zwei Tage vor dem Match ansteht, die ganze Vorbereitung. Nachher ist am Matchtag selber natürlich die Anreise selber, je nachdem, wo der Match ist, auf St. Gallen, auf Genf, ins Tessin, hat man eine längere Reise vor sich, man plant die, man reist an und nachher sind es die 90 Minuten im Stadion. Das ist, wie sich eigentlich jeder kann vorstellen. Man steht auf dem Platz, pfeift den Match und dann gehen wir nach dem Match wieder in die Kabine und dort ist eigentlich der erste Teil, ist ein Debriefing mit einem Coach, wo man direkt vor Ort macht. Und nachher geht es in die Detailanalyse, wo dann meistens noch so 2-3 Tage nach dem Match andauert, wo man die ganze Videostudium macht daheim, von seiner eigenen Leistung, von den Schlüsselsituationen, die man vielleicht hatte im Match, von den Szenen, die der Coach da angesprochen hat, und dann ist man dort noch im Austausch über eine Plattform, wo man tut Video kommentieren und das Ganze sich nochmal aufarbeiten. Und nachher erst ist der Match abgeschlossen und dann ist es vielleicht Mittwoch und dann ist schon wieder der nächste Match vor der Tür, also man bereitet schon wieder den nächsten Match vor und zwischendurch noch trainieren. Also sehr, sehr intensiv. Aber ja, wenn man es gerne macht, und das mache ich sehr gerne, dann ist das auch sehr erfüllend, die Tätigkeit.
Und eben wichtig, es ist auch ein Job. Also es ist ein echter Job, es ist eben nicht ein Hobby nebendran an einem gewissen Punkt.
Richtig, genau. Es ist nicht viel immer noch das Gefühl, ja, du machst es, du verdienst zwar jetzt ein bisschen etwas, du bist ja in die Profiliga, wo du unterwegs bist, da gibt es ein bisschen Geld, das ist richtig, aber es ist halt immer noch, ich sage, in der Schweiz haben wir 7 teilprofessionalisierte Schiedsrichter, die einen Vertrag haben und so geregelt ist, wie viel dass sie nebendran noch arbeiten dürfen. Und das sind einfach unsere 7 internationalen Schiedsrichter, die das haben. Und wir, die unten dran sind, wir haben das in dem Sinn nicht. Bei unserer Superliga heisst, du darfst maximum 80% arbeiten, dass du die Leistung kannst bringen. Und wenn wir es aber auf dem Papier anschauen, mit den Arbeitsstunden, ist 80% extrem viel, je nach Job, den du schaffst, dass du das alles professionell noch machen kannst. Und das ist einfach für mich persönlich, ist das schon relativ früh klar gewesen, dass ich das nicht will. A, mit den Kindern daheim, ich will etwas von meiner Familie, ich will etwas können erleben dort. Und B auch, dass ich einfach gerne ein Spürchen professioneller als andere. Oder einfach für mich selber brauche ich sehr viel Professionalität, dass es stimmt, dass ich auf dem Platz stehe und meine Leistung kann prüfen kann. Und dann bin ich dort auch bereit, halt noch ein bisschen mehr zu investieren. Und, aber ja, es ist so, es ist ein Job und es ist eigentlich ein Job, wie viele andere auch haben, die halt einfach morgens aus dem Haus gehen ins Büro und am Abend wieder heim. Bei mir sieht es einfach ein bisschen anders aus von der Tätigkeit A und B auch von der Zeit, von der Verteilung der Zeit. Das findet zu unterschiedlichen Zeiten statt, das ist nicht fix.
Sehr dynamisch, wenn man so will. Jetzt tauchen wir noch so ein bisschen in das Schiedsrichter-Sein ein oder was der dazugehört, vielleicht auch ein paar Gedanken dazu oder vielleicht greifen wir noch ein paar Mythen auf. Und jetzt etwas, was ich mir vorher überlegt, sind Schiedsrichter Einzelkämpfer?
Nein. Am Schluss, ja, weil du bist eigentlich, kämpfst du für einen Platz zu oberst oben. In einem Land, in einem UEFA-Ranking. Am Schluss will jeder an die Spitze. Das ist das Individuum, das ist unser Ehrgeiz, den wir haben. Also, von einem Sportler sowieso, er will der Beste sein. Und das ist bei uns schlussendlich irgendwo durch nicht anders. Aber wenn wir nur für uns schauen würden, oder nur einen, gingen wir kaputt, das funktioniert gar nicht. Also, das heisst, einerseits arbeiten wir sehr stark im Team während dem Match. Das Team in der Super League besteht aus 4 Leuten vor Ort im Stadion, plus 2, die in Volkerzwil hocken, in den Bildschirmen. Und das, so sind wir ein 6er-Team, das den Match leiten. Und das ist nicht ich, der Schiedsrichter auf dem Platz, bei der Chef. Ich entscheide schlussendlich, ich entscheide definitiv. Aber ich habe Assistenten, als Nummer 4, ich habe Videoschiedsrichter, die mich unterstützen, die mir helfen und es ist in dem Sinne mehr eine Zusammenarbeit. Und so ist es in diesen 90 Minuten sicher nicht ein Einzelkämpfer. Und auch in der Zeit vor und nachher. Also ich persönlich profitiere sehr davon, in einer Gruppe zu trainieren, mit anderen Leuten mehr auszutauschen, über Matches, die man hatte, über Situationen, die man hatte. Ich glaube, das ist notwendig, weil das kann man für sich alleine gar nicht aufarbeiten und irgendwo zu einem Punkt bringen. Da braucht man immer irgendjemanden, der ihm helfen kann, sei es regeltechnisch, sei es psychologisch, wenn man schwierige Situationen hat auf dem Platz, dass du dort jemanden hast, wo du weisst, wir können zusammen reden und das aufarbeiten. Von dort her ist sehr, sehr viel Team, aber am Schluss ist es auch gleich so, jeder will zu oberst rauf, das ist unser Ehrgeiz, den wir haben, das ist gut, haben wir den braucht so. Und dort bist du dann schon wieder Einzelkämpfer, ja.
Also die Rolle, glaube ich, immer, oder wissen, wo man sich befindet in dem Moment.
Genau. Es ist ja, und das finde ich auch das Schöne, es ist nie oder ja, Einsätze als Schiedsrichter, ja, Einsätze als Nummer 4, ja, Einsätze als Videoschiedsrichter. Ich gehe in sehr viele verschiedene Rollen rein in dem Sinn. Und ich muss mich dort immer wieder auch zurechtfinden und wissen, okay, heute bin ich nur die Nummer 4. Und es ist ein anderer auf dem Platz, der definitiv entscheidet. Und das finde ich, das macht es so spannend, dass man das kann. Und dass man dann jede Rolle gleich ernst nimmt und in jeder Rolle 100% Einsatz gibt. Ja. Und das ist etwas, was am Anfang sicher nicht so einfach ist, aber mit der Zeit auch doch ein bisschen reinkommt und dann weiss man, wie es funktioniert und es geht. Und auf was es in welcher Rolle ankommt. Und dann funktioniert das sehr gut.
Wenn man dann jetzt Nummer 1 ist, wie du sagst, und die Verantwortung hast und eben auch entscheidet oder die letzte Entscheidung hat, dann steht man im Mittelpunkt. Man polarisiert irgendwo und mit jedem Schritt gegen oben ist auch die Medienpräsenz höher. Es verbreitet sich durch das auch weiter. Wie geht man mit dem um oder wie lernt man mit dem umgehen?
Das ist eigentlich das Schöne, ja, dadurch, dass wir die Stegeli aufgehen. Also wir kommen von unten auf und machen eigentlich jede Liga durch. Und dann hast du wie die Medienpräsenz nimmt von Liga zu Liga zu. Und am Anfang verschrickst, wenn du plötzlich deine Name in der Zeitung siehst oder ein Bild von dir in der Zeitung siehst und du lesest das und es macht dich kaputt. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du weißt, jetzt lesest du es einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, das die meisten von uns haben, dass wir die Nachrichten über uns gar nicht lesen. Das finde ich etwas extrem Schwieriges, mit dem umzugehen. Weil du hast immer, die Meinungen gehen so stark auseinander. Oder dann schreibt eine Zeitung von Zürich schreibt anders als eine Zeitung von Basel, wenn man Zürich-Basel pfeift. Weil je nachdem, wer gewinnt, ist man gut oder ist man schlecht. Also das heisst, es ist nicht ein qualitatives Feedback, das ich aus einer Zeitung lesen kann. Und dort weiss ich, dass ich das grundsätzlich mal grossteilig ignoriere oder grosszügig ignoriere. Und was wir sicher haben, wenn es wirklich, wirklich mal schwierig oder schlimm ist und dass man wirklich medial angegriffen wird, wo man irgendeine Entscheidung hatte, gibt es ja manchmal, wo wirklich einfach falsch ist oder sonst irgendetwas passiert ist, dann haben wir dort die Möglichkeit, dann auch, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also, da reden wir mit Sportpsychologen drüber und versuchen das dann so zu verarbeiten. Aber so im Großen ist sicher mal das Einfachste, ist die Zeitung am Ende morgen ein bisschen auf die Seite zu legen. Oder ich muss sicher den Sportteil.
Und wenn man jetzt im Stadion ist und einen wichtigen Match hat oder ein Match mit eben einer hohen Medienpräsenz oder wo ganz viele Leute im Stadion sind, aus einer schwierigen Situation gibt, spürt man das, weiss man das, hört man das oder kann man sich dort als Schiedsrichter irgendwo im Mittelpunkt abgrenzen und total auf den Match konzentrieren?
Ja, also dass du Druck, also das Druck hast, ist ja im Schweizer Fußball eigentlich prinzipiell mal in jedem Match so. Es geht um Geld. Und was um Geld geht, ist der Druck schon mal extrem hoch. Das fängt an bei den Chefen der Clubs, geht aber über die Spieler, und zu den Spielern, von den Spielern kommt es dann zu dir. Und was sicher noch ein Unterschied ist, oder was es noch schwieriger macht, ist natürlich dann, wenn du in einem vollen Stadion stehst, mit sehr, sehr vielen Leuten, dann spürst du den Druck natürlich noch einmal mehr. Rein von den Zuschauern, von der Reaktion der Zuschauer. Was ich aber merke, oder was mir sehr hilft, du kommst eigentlich durch das, dass wenn du viele Leute hast im Stadion, kanalisierst du viel mehr und du kommst so in einen Tunnel rein und funktionierst mit dem Adrenalin, ist es mehr einfach wie, du gehst da durch, machst deinen Match und lässt dir das eigentlich viel, viel weniger zur Ruhe bringen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist fast einfacher, als wenn du irgendwie einen Match hast, wie wir jetzt lange hatten, dank Corona, ohne Zuschauer, dass du dort nicht irgendwie anfängst rumzustudieren und merkst, oh ja, heute geht es ja um das oder es geht um das und oh, wenn jetzt hier kein Penalty ist, dann verlieren die und so. Und wenn du viele Zuschauer hast und etwas läuft im Match, dann bist du viel, viel fokussierter und du machst dir die Gedanken, sag jetzt mal gar nicht, oh, das geht ja um so viel in diesem Match oder oh, wenn die verlieren, werden sie nicht Meister oder steigen nicht auf, sondern das kannst du wie ausblenden und das realisierst vor dem Match, bis du abpfeifst. Und auch nach dem Match, wenn du schaust, aha, das Resultat, was heisst das jetzt? Jetzt ist der aufgestiegen oder jetzt ist der Meister geworden und dann ist es wieder ein Thema. Und sonst während dem Match machst du dir die Gedanken nicht. Weil du bist so im Tunnel, du bist so fokussiert auf dem, was du machst, dass das gar nicht aufkommt.
Du hast gesagt, so in einem Match, dass ich Dynamik im Sinn von eben, vielleicht geht's, es geht immer um viel, hast du gesagt. Man merkt es aber auch den Spieler an. Jetzt triffst ja du auf Spieler, also eben auf Trainer und Schussbetreuer. Was ist das oder wie kann man sich oder muss man sich so eine Beziehung zwischen Schiedsrichter und Fußballer vorstellen?
Es ist eigentlich grundsätzlich sehr eine respektvolle Beziehung, weil wir kennen einander, wir begegnen einander relativ viel. In der Schweiz haben wir in den zwei Profiligen eine sehr kleine Liga, also es sind zweimal 10 Teams. Unter das haben wir jede Mannschaft mehrmals in der Saison. Unter das kennt man natürlich die Spieler auch besser oder weniger gut. Das ist immer so, wie es überall ist. In einem Team ist es in einer Fußballmannschaft nicht anders. Es gibt Leaders dort, es gibt die, die die Mannschaft anführen und die ein bisschen hervorstechen. Und mit denen hat man vielleicht ein bisschen mehr Kontakt, weder mit denen, die einfach ihren Job machen, relativ still und dann wieder weggehen. Und mit denen ist es eigentlich mit den meisten relativ respektvoll. Man begegnet einander vor dem Match, man tauscht sich vielleicht mit 2-3 Wörtern aus, fragt, wie geht's. Relativ kollegial, wie man das, würde jetzt mal sagen, auch in einem Grossraumbüro kennt, mit Arbeitskollegen. Und nachher während dem Match ist es halt sehr, sehr distanziert. Es kommt aber auch ein bisschen verschiedene Typen drauf an. Es gibt solche, die kommunizieren viel, viel mehr mit den Spielern. Es gibt andere, die gehen eher ein bisschen auf Distanz. Dort ist dann jeder in seiner Rolle drin. Und in diesen 90 Minuten gibt es so Situationen, die halt nicht okay sind, wo der Spieler zu viel macht, zu viel Gestik, zu viel reklamiert und das halt dann muss bestraft werden, dass es voll zu viel macht, nicht einverstanden ist. Und dann gibt es dort durchaus auch Meinungsverschiedenheiten. Und meistens ist es aber so, dass man dann nach dem Match einander die Hand geben kann, kann darüber reden, austauschen, warum hat man etwas so gesehen und nicht anders. Und der Spieler seine Meinung kann sagen und dann ist das wieder gegessen. Und das ist der grosse Unterschied, die ich finde, zu den unteren Ligen, wo man lange viel, viel weniger sieht, wo du viel distanziertere Beziehung hast. Und wo du nicht immer so sachlich miteinander austauschen kannst. Und dort, das schätze ich auch, dass man in unserer Liga lange halt regelmässig sieht und trifft. Und durch das hast du auch automatisch einen respektvollen Umgang miteinander.
Jetzt kann es in so einem Kontext auch sein, dass man mal auf einen Superstar trifft, also so auf eine wirkliche Berühmtheit im Fußball, oder?
Ja, durchaus. Also das ist etwas, wo man lernt, damit umzugehen. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mal, als ich noch jung in meiner Karriere irgendwo in der ersten Liga unterwegs war, habe ich mal ein Trainingsspiel zwischen IB und Lausanne, dann Superliga dürfen pfeifen. Und dann hat man plötzlich, ist man auf dem Platz gestanden mit all den Spielern, die man vorher nur immer im Fernsehen gesehen und nie einen Kontakt zu sich hatte. Und dort ist mir schnell ein bisschen in den Stock gekommen. Ich habe gedacht, oh, Achtung, das sind Superstars und jetzt komme ich hier, der Kleine. Was mache ich da? Und die verdienen doch viel mehr und die sind viel grösser. Und das habe ich dort, habe ich das so sehr, sehr genossen. Und mittlerweile ist es einfach, ist es Daily Business. Man kennt die Spieler, man kommt mit denen in Kontakt und weiss genau, hey, das gehört part of the business, das ist Teil von meinem Job, das jetzt denen sagen, was faul ist und was nicht faul ist. In dem Sinn, die führen in diesen 90 Minuten und nachher bin ich wieder weg. Und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir dort als Schiedsrichter zu viel Respekt hätten vor ihnen. Oder Angst sogar. Respekt unbedingt, aber nicht, dass wir Angst haben vor ihnen und das Gefühl haben, oh, der ist so gross, dem kann ich nicht eine gelbe Karte geben. Oder gegen den kann ich nicht das vorpfeifen, weil das ist doch ein Superstar. Und ich glaube, das darf es nicht sein und das darf so nicht werden. Und dort sind wir, glaube ich, alle Profis genug, dass wir das so können.
Gibt es innerhalb von diesem Job Schiedsrichter Sachen, wo du sagen, das sind absolute Sonnenseiten?
Ja, gibt es durchaus. Und das Schöne ist eigentlich, wenn du ein Match pfeifst und nach dem Match aus dem Stadion kannst gehen und sagen, hey, wir haben einen guten Job gemacht heute, die Entscheidung ist stumm und mehr oder weniger alle sind zufrieden. Das ist so ein bisschen das Schönste. Das hat man nicht so häufig, weil meistens ist immer einer nicht zufrieden, der auch verliert. Aber wenn man das so ein bisschen erreicht und kann sagen, hey, wirklich guten Job gemacht, die Teams sind zufrieden, es war gute Stimmung, man hat einen guten Fußballmatch ermöglicht, dann gibt es ein sehr, sehr positives Gefühl und man geht auch mit einem sehr guten Gefühl dann wieder heim.
Gibt es so Schattenseiten oder Sachen, wo man nicht so gerne darüber redet?
Wie überall. Also ich glaube, Fehler machen ist nicht, oder Fehler machen oder dazu stehen, die analysieren und daraus lernen, ist glaube ich, prinzipiell nicht unbedingt die Stärke von einem Menschen, habe ich das Gefühl. Und das merke ich auch bei mir. Das ist, wenn ich einen Fehler mache, dann knackt das mal an mir, an meinem Ego, und dann weiss ich auch, oder dann rege ich mich mal primär darüber auf, warum mache ich den Fehler? Das darf mir doch nicht passieren. Und das ist so der Moment, wo man dann so denkt, ach, warum? Und wo einem auch so wieder ein bisschen abschlägt und vielleicht auch wieder ein bisschen auf den Boden bringt und dass man wieder sich muss zusammennehmen und dann dort daraus wieder kann lernen und kann weitermachen. Und ich glaube, das ist so das Auf und Ab. Also manchmal ist es schön und hankerum bist du wieder am Boden, weil irgendein Match hast mit 2, 3 Fehlern drin und eine schlechte Bewertung bekommst und weisst, hey, eigentlich könntest du es doch besser und warum ist es heute nicht gegangen? Und dass du dich dann an dem nicht kaputt machst und an dem probierst wieder aufzustehen.
Genau so, die Fehler kommen auch von uns, eben, weil du das analysiert. Wenn man jetzt im Match innen ist und einem etwas passiert, man muss ja extrem schnell reagieren und extrem viel im Blick haben. Merkt man das dann im Verlauf auch? Oder ist das etwas, was wirklich erst nach dem Match auftaucht?
Nein, du merkst es viel im Verlauf. Du hast, was man eigentlich ja nicht darf, oder das Optimale ist, wenn du auf dem Platz stehst, du triffst Entscheidung, du hakst dich ab und dann kommt die nächste Entscheidung. Und so gehst du weiter. Zack, 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 zack. Penalty, ja, gut, nein, gut, weiter, weiter, weiter. Und du denkst nicht über die Entscheidungen nach. Das wäre der Optimalfall. Dann bist du im Kopf parat, dann bist du frisch, dann kannst du jede Entscheidung von null nehmen. Und oft ist es aber so, wenn du so, sag jetzt mal, eine kritische Entscheidung hast, eine Penalty-Entscheidung, wo du nicht 100% sicher bist, du siehst, oh, der könnte ihn berührt haben, vielleicht hat er auch noch ein bisschen den Ball gespielt, du entscheidest dich für weiterzuspielen. Und dann beschäftigt dich das oft noch ein bisschen. Also du denkst nicht darüber nach, ist das wirklich richtig gewesen? Oder wäre es auch nicht gescheiter gewesen, die Penalty zu pfeifen? Und das ist so ein bisschen, nimmt dich immer wieder ein bisschen mit. Und dort ist eigentlich so ein bisschen Kunst oder das Ziel, dass wir lernen, das abzuhaken und weiterzugehen. Und das gelingt manchmal super und manchmal gelingt es nicht. Und das habe ich auch schon gehabt, wo ich Entscheidungen getroffen habe, dass halt dann so ein bisschen Abflachung kommt im Spiel, dass man sieht, oh, jetzt ist er nicht mehr 100% bereit. Jetzt ist, irgendwo stimmt etwas nicht. Und das Schöne ist ja, das sieht meistens der Zuschauer im Stadion nicht. Das ist das, was die Experten sehen, der Coach im Stadion sieht, oder wo man in der Videoanalyse sieht, oh, nach dem Entscheid hat irgendetwas nicht mehr gestimmt. Und es hat mehrere kleinere Fehler gegeben, zum Beispiel ein falscher Einwurfentscheid, falscher Abstoß-Eckbau-Entscheid, oder irgendwo im Stellungsspiel etwas falsch gemacht, wo man sieht, der denkt noch über etwas nach. Und das ist das, was Schöne, oder zum Glück, sage ich, sieht das nicht jeder. Das sieht Profis, die wissen, wie soll es wirklich sein, wie soll der aussehen auf dem Platz, wie soll der wirken auf dem Platz. Und dort merkt man es manchmal. Und das ist, glaube ich, auch menschlich. Ich glaube, wenn man einen Fehler macht oder eine Situation hat, wo man weiss, das ist vielleicht nicht ganz richtig gewesen, oder vielleicht hätte ich da gescheiter etwas anderes gemacht, dass man dort noch ein bisschen dran studiert. Und im Shooter ist es halt einfach so, wir haben ein paar Sekunden Zeit, zum entscheiden. Wir sehen die Situation einig oder wir sehen sie nicht einmal richtig. Wir müssen uns die Putzleteile von den Bildern im Kopf zusammensetzen und anhand von denen entscheiden. Und dann kann es einfach immer wieder sein, dass irgendein Putzleteil falsch zusammengesetzt wird und dass man falsche Wahrnehmung hat und das dann auch falsch entscheidet. Und die absolute Gewissheit hast du auf dem Platz nie. Die ist erst nach dem Match, wenn du gehst, die Bilder anschauen.
Gibt es Begegnungen in deiner beruflichen Laufbahn, also so in der gesamten beruflichen Laufbahn, wo dir in äusserst positiver oder vielleicht auch sättig oder äusserst negativer Erinnerung geblieben?
Negativ? Wirklich äusserst negativ nicht. Es gibt immer wieder Szenen oder Situationen auf dem Fußballplatz, die dir negativ in Erinnerung bleiben, dass sie für Reaktionen von Spielern, rote Karten, die man hat, wo man das Gefühl hat, wow, warum ist das so rausgekommen? Trainer, die man müssen schicken als Nummer 4, was auch immer, die halt einfach negativ sind, das kann man aber relativ gut abhaken, also ich kann das relativ gut abhaken und es ist ja nicht so, dass jetzt das irgendwie wirklich nachhaltig negativ mehr eingebrannt wäre und das Positive überwiegt, klar, also ich habe sehr, sehr viele positive Sachen, die mir in Erinnerung bleiben, sei das Spiel, das ich hatte, das wirklich mega Freude gemacht hat, von der Kulisse her, von den Namen der Mannschaften, sei es so Sachen, oder auch einfach Menschen, die man kennenlernt, und das ist für mich etwas vom Positivsten, also ich habe im Fußball in meiner Karriere sehr, sehr viele Menschen dürfen lernen kennen, die bis heute noch sehr gute Freunde sind von mir. Und das ist von mir aus gesehen etwas vom Positivsten. Die Fußballfamilie, wo man immer davon redet, und aus meiner Sicht gibt es das wirklich, wo wir sind auch irgendwo zusammengeschweißt und ich habe dort wirklich gute Freunde dürfen lernen kennen. Und das ist etwas vom Schönsten, ja.
Viele Berufe verändern sich ja. Sogar der vom Schiedsrichter hat sich verändert mit dem Videoschiedsrichter, also technisch. Hast du das Gefühl, der wird sich in Zukunft noch mehr verändern?
Ja, definitiv. Das ist, ist kontrovers diskutiert, sicher, wie weit will man es verändern. Aber von den Möglichkeiten, die man hat, man kann heute mit den Kameras relativ viel auflösen. Wo du sagst, du bräuchtest uns gar nicht mehr so hundertprozentig, wie wir es jetzt machen im Moment. Auf einen Weg finde ich es gut, haben wir die technischen Hilfsmittel, können wir die nutzen, gerade so im Bereich wahr, wie wir nicht einsetzen, mit wirklich 100% klaren Foul-Entscheiden, sei es Penalty, sei es rote Karten, wo wir die Chance bekommen, unseren Entscheid nochmal anzuschauen, wenn er wirklich falsch ist. Das ist sehr, sehr positiv. Wie weit dass man dort gehen will, ist nicht an mir zu entscheiden. Und ich bin auch froh, muss ich das nicht entscheiden. Weil ich sage, man kann zum Beispiel die ganze Abseits-Thematik könnte man mittlerweile wahrscheinlich mit einer Kamera relativ einfach auflösen. Dass man, wie im Tennis, in-out entscheiden mit einem Videosystem kann auflösen, wo es kein Mensch mehr braucht. Oder das System ein Zeichen gibt, wenn der Ball draussen ist, drin ist. Dass man das so machen kann, das könnte man im Fußball auch. Die Frage ist, wie weit will man gehen, dass die Emotionen vom Spiel noch da sind, dass das, was der Fußball ausmacht, und das sind Fehler, nicht von uns Schiedsrichter, oder nicht nur von uns Schiedsrichter, sondern vor allem auch von den Spielern, weil durch Fehler von den Spielern gibt es Goal. Inwiefern, dass man das noch mehr einschränken und dort Technik dahinter setzen, ist die Frage vor Zukunft, und dort dürfen zum Glück andere entscheiden.
Hast du noch persönliche Träume?
Ja, die haben immer, sonst wäre etwas nicht gut. Nein, das ist, ja, ich sage, im Fußball ist sehr, sehr vieles möglich und immer schon ein Traum. Also, von was ich immer geträumt habe, ist irgendwann mal in der Champions League auf dem Rasen zu stehen. Und das habe ich, das ist ein Traum von mir, und ob das wirklich mal klappt, sei dahingestellt. Ich bin sehr, sehr ein grosses Stückchen näher gekommen. Der Position, wo ich heute auf ein Matchup pfeife, das genieße ich sehr und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und der grosse Traum von Champions League Hünne, wenn ich einlaufe ins Stadion, der ist da und der wird auch weiterleben. Und solange ich den habe, stimmt so. Und wenn ich den mal irgendwann nicht mehr habe, muss ich, glaube ich, aufhören mit der Schiedsrichterei, weil dann ist das innere Feuer erloschen und dann darf man so einen Job aus meiner Sicht nicht mehr ausführen.
Jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. Und zwar, gibt es etwas, das du noch gerne hättest erzählt, oder eine Frage, die du hättest gewünscht, dass ich sie gestellt hätte?
Das sind mir die guten Fragen. Ja, ich glaube nicht. Also, es ist so, wenn ich ein bisschen zurückschaue auf meine Laufbahn, hätte ich mir das nie geträumt. Also, ich wäre nicht in der 9. Klasse oder auch schon ein bisschen vorher, wäre ich nicht hergestanden und gesagt, wenn ich dann mal 30 bin, stehe ich dort in meinem Leben. Dann, bin ich Fußballschiedsrichter und Hausmann, das hätte ich mir nie geträumt. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Erfolg von meinem Leben, von meinem persönlichen und der schöne Teil, dass ich mich einfach wie ein bisschen führen und mehr im Moment habe gelebt und immer wieder kleine Schritte gemacht. Und gar nie von Anfang an ein grosses Ziel hatte. Ich wollte unbedingt mal Banker werden, ich wollte unbedingt mal Architekt werden, Arzt oder was auch immer. Sondern einfach ein bisschen Schritt für Schritt genommen und geschaut, was mich herführt. Und ja, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig gewesen. Würde es nicht anders machen. Klar gibt es immer Sachen, die man anders machen würde, spezifisch. Aber einfach den Grossteil, glaube ich, habe ich relativ viel gut gemacht. Und da bin ich froh und dankbar dafür.
Herzlichen Dank für den Einblick und das Gespräch.
Merci dir.
Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu diesem Podcast, darfst du mir gerne schreiben an ben@zukunftshelden.ch. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.